Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörende. Herzlich willkommen zu unserem neuen Folge unseres Podcasts mit Knarre, Koks und kalter Platte. Wir, das sind die Krimi-Buchhändlerin Cornelia Hüppe
und der Krimi-Autor Frank Goike.
Und wir sind, wie so oft, in der Krimi-Buchhandlung Miss Marple in Berlin-Charlottenburg in der Weimarer Straße. Das heißt, hier kommen ab und zu mal Kunden rein, da machen wir eine Pause. Und wir hoffen natürlich auf der einen Seite, dass wir nicht so oft gestört werden, auf der anderen Seite, dass sehr viele Kunden kommen. Und unser heutiges Thema ist Kriminalität und Kriminalroman in Bezug auf Natur und Umwelt. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen und dazu wird Cornelia jetzt ein paar Worte sagen oder übergeben.
Ja, ich habe einen sehr illustren Gast, weil die Dame liest wirklich genau diese Kriminalromane sehr gerne. Und das liegt vielleicht auch so ein bisschen an ihr Vorleben. Und ich würde jetzt mal das Mikrofon an Renate geben, die heute unser Gast ist. Und die erzählt uns einfach mal ganz kurz, was sie vorher gemacht hat. Und ja, und dann machen wir weiter.
Hallo, liebes Publikum, ich bin die Renate und ich darf heute an dem Podcast teilnehmen, weil ich mein gesamtes Berufsleben im Bereich Umwelt und Landwirtschaft verbracht habe als Politikberaterin. Und so hefte ich mir so ein bisschen ans Revers, dass ich einschätzen kann, ob Plots gut recherchiert sind oder nicht. Soweit.
Ja, danke Renate. Wir kommen nachher nochmal auf dich zurück. Du wirst auch einen Krimi vorstellen. Also wir sind uns alle einig und wir sprechen ja auch öfter hier auch im Podcast darüber, dass Krimis Literatur sind. Und dass Krimi natürlich eine fiktive Handlung beinhalten und wie alle Literatur keine abgeschriebene Realität sind. Manche Leute sehen das ja anders. Die denken ja, wenn sie die Realität abschildern, dann bekommen Sie einen Roman, aber am Ende bekommen Sie nur abgeschilderte Realität. Trotzdem mache ich jetzt am Anfang mal einen kleinen Ausflug ins Wirkliche, weil es gibt einen Bericht von Interpol, der bezieht sich auf eine Organisation, auf eine Operation, die Interpol und die Weltzollorganisation ab und zu mal durchführen weltweit, und zwar heißt die Operation Thunder. Und die letzte war eben Thunder 2025. Und was man da in dem Bericht zu sehen und zu lesen bekommt, das schlägt einem wirklich ein bisschen die Beine weg. Also ich will das kurz machen. Die haben einen Monat lang vom 15. September bis 15. Oktober 2025 in 134 Ländern diese Operation durchgeführt. Und dabei wurden fast 30.000 lebende Tiere beschlagnahmt. Über die Toten wird nicht gesprochen. Also es gibt natürlich immer, wenn irgendwelche Haifischflossen, Nashörner oder auch Elfenbein gehandelt werden, illegal, gibt es natürlich auch immer ein totes Tier dazu. Mindestens eins. Und das ist auch mit Bildern dokumentiert. Was man da zu sehen bekommt, ist wirklich schockierend. Also Vögel ganz dicht an dicht in Koffern und Pappkartons, zum Beispiel kleine Affen in Käfigen und Reisebeuteln, eine irrsinnige Menge an Schildkröten, Elfenbein in Angola zum Beispiel, tote Nashörner, denen man die Hörner abgeschnitten hat für irgendwelche zweifelhaften Potenzmittel, und abgetrennte Gorilla-Hände in Kamerun, was mich ein bisschen schockiert hat. Also die Fotos sind wirklich unappetitlich. Und ich habe versucht herauszufinden, warum man das macht, und wahrscheinlich als Nahrungsmittel. Die werden geräuchert und gegessen. Das ist jetzt so ein bisschen meine Vermutung. Also es macht mir jetzt nicht großen Appetit. Aber oftmals von Holzfällern in den Regenwäldern, zum Beispiel in Kamerun wurden die beschlagnahmt, in Regenwäldern, wo das Holz abgeholzt wird, damit wir hier unsere schönen Sperrholzmöbel bekommen. Also das muss man auch mal sagen, dass unsere Wohlstandsbarbarei, ist mir hier eingefallen, im Zusammenhang wirklich auch eine Ursache dafür ist, dass das passiert. Ja? Ich meine, wozu brauche ich einen kleinen Affen? Was will ich damit? mich vielleicht angeben und wozu brauche ich irgendwelche Regenwaldholzmöbel? Also diese gesamte Wildtier- und Forstkriminalität und dieser Verstoß gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen hat wirklich Dimensionen angenommen, die schockieren. Und dann gibt es zwei Fotos, da gucke ich jetzt gerade drauf. Eins ist ein toter Schneeleopard. Die sind total geschützt, da gibt es nur noch ganz wenige von. Der ist beschlagnahmt worden. Und dann das zweite ist ein mongolisches Polizeirevier. Und auf dessen Parkplatz liegen Unmengen von Hörnern von Seigerantilopen. Also ich weiß nicht, wie viele das sind, Hunderte. Und die sind also beschlagnahmt worden von der mongolischen Polizei. Und ich will noch mal kurz daran erinnern, dass zu jedem Horn ein totes Tier gehört. Beziehungsweise zu je zwei Hörnern ein totes Tier gehört. Und Mongolei, das ist jetzt das Stichwort für den ersten Autor, für den ersten Krimi. Und dazu übergebe ich jetzt wieder an Cornelia.
Ja, die Mongolei. Allerdings sind die Kriminalromane von Ian Manouk, der Autor dieser Mongolen-Krimis, beschäftigt sich mit toten Menschen, mit ermordeten Menschen. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt besser ist, aber auf jeden Fall ist das eine Reihe. Es sind drei momentan erschienen von Manouk, welcher ein französischer Autor ist, der unter unterschiedlichen Pseudonymen schreibt. Und der Autor hat armenische Wurzeln. Und man glaube, man kann einfach bei ihm auch behaupten, er hat ein sogenanntes Reisegehen, denn er ist mit 18 schon quer durch USA und Kanada gereist. Er studierte danach Journalismus und reiste dann eigentlich praktisch wieder durch die Welt. Und ich hatte vor Jahren, kurz vor Corona, mit ihm eine Lesung im Centre Français. Und das ist wirklich ein interessanter, weil der einfach nicht irgendwo in Ruhe irgendwo sitzen kann und ein Krimi über Frankreich schreibt, sondern immer in die unterschiedlichen Ländern geht und dort Kriminalromane dann verfasst, also zum Beispiel auch auf einer, der auf Island spielt, aber übersetzt sind praktisch nur die Krimis, die in der Mongolei spielen. Und das ist ja für mich immer so ganz interessant. Ich bin ja eigentlich immer wie so ein kleines Trüffelschwein auf der Suche nach so exotischen Kriminalromanen. Und ich finde ja so in letzter Zeit wagen das die Verlage irgendwie gar nicht mehr so viel. Also wir hatten ja dann früher den Unionsverlag, der ja uns die Welt näher gebracht hat durch die Kriminalromane. Und mittlerweile ist das halt alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also wir haben wenig aus Afrika, Asien und die Sachen. Und das ist immer für mich das Interessante, weil ich reise immer gerne mit einem Krimi mit. Also ich werde in meinem Leben nicht in die Mongolei kommen, aber ich habe jetzt durch den Kriminalroman einfach auch, wie es da sein könnte. Und wir haben es in allen Romanen immer mit dem Kommissar Jerul Decker. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt mongolisch richtig ausgesprochen habe, aber so würde ich das jetzt mal sagen. Und die spielen alle in der Steppe Mongoleis. Und der Kommissar selber ist ein eher stiller Mensch, der durch diverse Schicksalsschläge gekennzeichnet ist. Und sehr überlegter, sehr ruhiger, der dann auch ermittelt. Und vorab muss ich jetzt wirklich so eine kleine Warnung machen. Also Leserinnen und Leser, die zart beseitet sind, sollten den Mongolen einfach nicht anfassen, weil die sind teilweise schon sehr brutal und haben wirklich richtig, richtig harte Szenen, wobei das aber immer alles mit dem Kontext auch in Ordnung ist. Also ich sage ja immer, wenn das passt, dann muss das auch so sein. Ich mag das immer nur nicht so, wenn das so aufgesetzt ist und irgendwelche Teile aus dem Körper rausgerissen werden müssen und so weiter. Und warum ich jetzt diesen Krimi ausgesucht habe, weil das ist einfach so ein Naturkrimi, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen, also weniger jetzt als Umweltkrimi, sondern ein Naturkrimi, der eben auch diese mongolische Steppe zeigt in all ihrer Kargheit und Düsterheit. Also es gibt einen Krimi, der im Winter dort spielt und das ist einfach für mich total erbarmungslos gewesen. Also ich möchte niemals in die Mongolei und bin da auch sehr, also sehr erstaunt gewesen, dass viele Kunden, die den gelesen haben, gesagt haben, ach, da würden wir auch gerne mal hinreisen. Und ich für mich nur gedacht habe, nein, niemals. Ja. Das kann aber auch daran liegen, dass die ganz schreckliche Sachen da essen. Und das ist ja bei mir immer so ein Punkt, da ich so gerne esse, dass ich irgendwelche schönen Sachen essen möchte. Also wie gesagt, wer Lust hat, sich darauf einzulassen, dem sind die drei Bände von Irin Manouk sehr zu empfehlen. Wobei ich ganz ehrlich bin, die ersten beiden sind klasse und der dritte ist leider schon sehr abgeflacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Französischen noch weitere Bände gibt, die dann nicht mehr übersetzt wurden oder ob er es wirklich nur bei diesen dreien belassen hat. So, dann würde ich jetzt gleich mal weitergehen und mich ein bisschen mit Renate erstmal unterhalten. Und zwar, im Gegensatz zu Renate bin ich ja jemand, der nicht so gerne solche Sachen liest. Also sie wird uns nachher auch nochmal ihren, was dieses Genre betrifft, Lieblingsautor etwas näher bringen. Aber Renate stürzt sich, also wenn sie im Laden ist, sofort, wenn sie das Wort Natur und Umwelt sieht, dann auch die Krimis. Und ich bin so dystopische Romane mag ich nicht. Aber vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, 2, 3 Jahren, kam von Bernhard Kegel Gras raus. Und das ist für mich also echt irgendwie ein verrücktes Buch. Und es geht halt darum, also es geht schon um den Klimawandel. Und es geht darum, dass also mitten in Berlin plötzlich ganz ominöse Grashalme immer größer werden, größer werden, größer werden. Und man so das Gefühl hat, Berlin wird jetzt eine Savanne. Und ich fand das Szenario schon irgendwie so ein bisschen erschreckend, aber im Hintergrund davon, dass Bernhard Kegel Chemie und Biologie studiert hat und forscht genau diese ganzen Dinge an der FU und ist gleichzeitig auch noch ökologischer Gutachter, dass ich so dachte, der weiß, von was er schreibt. Und jetzt würde ich gerne mal von Renate wissen, wie sie dieses Buch Gras von Bernhard Kegel empfunden hat. Und zwar eben auch unter anderen Voraussetzungen wie ich, die jetzt zum Beispiel gleich schon mal immer so, wenn es dystopisch wird, negativ ist.
Also eins muss ich vorweg sagen, ich stürze mich nicht nur auf Umwelt und Natur, eigentlich nicht, auch nicht auf jedes. Da gucke ich schon sehr genau, wer da das Buch geschrieben hat. Ein bisschen schleckig ist man dann auch. Also das Buch Gras hat mich unheimlich fasziniert und begeistert aus zweierlei Blickwinkeln. Zum einen, es hat uns durch Berlin geführt und ich hatte immer so das Gefühl, ja, da war ich auch schon mal und jetzt ich, der große Berlin-Kenner, bin ich nicht, aber das fand ich schon mal toll, dass man das nachvollziehen konnte. Und das Thema, das er aufgearbeitet hat, ist die neue Möglichkeit, Gentechnik durch jedermann machen zu lassen, so eine Garagengentechnik durch diese neuen Methoden der Genscheren. Und da haben junge Leute in der Garage ein Gras manipuliert. Und dieses Gras war so resistent gegen alles und jedes, dass es eben die ganze Stadt, und man kann natürlich jetzt drüber philosophieren, wo das dann aufhört, überwuchert hat. Und dann spielt noch eben auch genmanipulierte Tiere mit rein. Ein kleines Mammut, das sie wieder zum Leben erweckt haben, wo man sich dann auch die Frage stellt als Mensch, wo sind eigentlich unsere Grenzen? Was maßen wir uns eigentlich an? Und das fand ich, hat der ganz toll geschrieben und spannend geschrieben und man bleibt dabei und man denkt auch viel nach.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich würde jetzt nochmal mit einem Buch enden, also ganz kurz vorstellen von einem Autor, den ich über alles liebe. Und den würde ich jetzt mehr so in diese Thematik Natur reinbringen. Und das ist Matthias Dehn. Und viele von den Hörerinnen und Hörern werden ihn kennen, weil das ist einfach, ja, Wahnsinn. Also der Holländer, der Taucher, das sind alles wunderschöne.
Es kommt eine Kundin. Wir machen eine Pause. Und nun geht's weiter.
So, die Kundin haben wir glücklich gemacht und ich war jetzt gerade bei Matthias Dehn, der mich ja immer glücklich macht mit seinem Kommissar Kubido. Und wie gesagt, ich sagte, das ist jetzt mehr so in Natur, weil ich finde, dass es keinen anderen Autor gibt, der dieses Meer, diese Szenen am Meer so schön beschreiben kann. Und das hat so was Liebevolles. Also das hat ja auch so was Stilles, aber das wiederum passt auch zu dem Meer. Und von daher dachte ich mir, ich sag noch mal zwei Sätze zu seinem letzten Band, Die Lotsin, weil ich glaube, da können wir so ein bisschen, weil da geht es um eine ermordete, es geht um eine Forscherin, die stirbt, die über Bord geht und man das so versuchen will, dass das ein Selbstmord war, man hat ja auch so ein bisschen so die Depression dranhängen, aber auf der anderen Seite könnte das auch ein Mord gewesen sein, weil sie schon sehr sensationelle Entdeckungen gemacht hat infolge ihrer Forschung. Also sie war primär auch als Forscherin in Grönland. Und dann ist sie eben plötzlich verschwunden. Und wenn man dann so das Buch liest, merkt man halt einfach auch, dass das alles versucht wird, so zu vertuschen, weil man dann auch sagt, na ja, das könnte ja auch ein Selbstmord gewesen sein, weil eben auch so ein bisschen diese Anfeindungen von Wissenschaftlern gerade auf diesen Social Media Kanälen dort eine große Rolle gespielt hat. Und das fand ich schon irgendwie ganz spannend. Also es ging eigentlich mehr darum, um das danach und was dann so passierte untereinander, und das fand ich schon eine ganz, ganz interessante Geschichte. Auch das ist auch mal sowas, was ich bisher noch nicht gelesen habe, und da bin ich ja dann auch immer ganz erfreut, wenn ich mal wieder so eine neue Thematik habe, die besprochen wird. Also von daher Die Lotsin von denen, und wenn ihr noch gar nichts von Martis Dehn gelesen habt, müsst ihr auf jeden Fall sowieso mit dem Taucher lesen und anfangen und dann alles von ihm lesen, weil sie sind alle ganz, 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 ganz toll. So, jetzt würde ich doch mal wieder das Wort Renate geben wollen, die einen Autor hat, da liest sie alles von. Ja. Ne? Ja. So, also ich löse auf.
Mein Lieblingsautor in Bezug auf gut recherchierte Umweltkrimis oder ja, eigentlich geht er meistens in der Richtung, ist Mark Ellsberg. Ich habe jetzt nicht viel über ihn recherchiert, weil ich einfach die Bücher sprechen lasse. Ja, der Mann kann schreiben, er recherchiert super und man weiß, was man bekommt, wenn man ihn kauft. Ich habe ja mal was vorbereitet, weil ich bin total aufgeregt. Ich mache zum ersten Mal etwas, das für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Also, dann werde ich mich jetzt mal an mein Papier festhalten, wenn es recht ist. Also mein Urteil vorweg zu dem Buch von Mark Ellsberg, Eden, wenn das Sterben beginnt, heißt unbedingt lesen. Meine Warnung dazu, der Inhalt halt lange nach und beschäftigt die geneigten Leser sehr, sehr lange. Es bleiben Fragen, die nur jeder für sich selbst beantworten kann. Und so soll aus meiner Sicht ein gutes Buch sein. Die Geschichte um den Zusammenbruch der Ökosysteme, ausgelöst von unserem maßlosen Lebensstil, ist so nah an der Realität, dass es mir wehtut. Es beginnt auf Seite 1, noch 159 Tage. Eine KI sagt den Zusammenbruch der Ökosysteme voraus. Es beginnt im Meer. Die Hauptpersonen sind eine junge Meeresbiologin, ein Influencer, zunächst ein Bruder Leichtfuß, ein System- und KI-Experte, ein Finanzdienstleister und dessen PR-Beraterin, deutsche Minister, die beiden Kontrahenten Umwelt und Wirtschaft und viele betroffene Menschen. Mark Ellsberg nimmt uns mit auf einen Trip um die Erde und erklärt uns spannend die Zusammenhänge, die zum Zusammenbruch der Ökosysteme führen. Er führt dazu die Figur eines Hippos ein. So eine tolle Idee hätte ich in meinem politischen Leben auch gerne mal gehabt, durch die der Influencer einfach und personalisiert alles erklärt. Wir sind dabei Zeuge eines nicht aufzuhaltenden Prozesses. denn die Interessen sind vielschichtig. Sie gehen von einfach überleben wollen bis reich werden. Es entstehen zwischenmenschliche Abhängigkeiten, die am Ende zum Ende beitragen. Die großen Themen der Umweltpolitik wie Klimawandel, biologische Vielfalt, Zugang zu Wasser, Bodendegradation, Versauerung der Meere, Versteppung ganzer Landstriche, Zerstörung der Natur führen letztlich zum Tag Null. Und trotzdem. Soweit.
Vielen herzlichen Dank, Renate. Wunderbar. Und jetzt darf ich auch wieder.
Jetzt
und
darfst du auch mal
sagen. Ich darf auch mal was sagen. Und zwar habe ich mir die Krimis von Tony Hillerman ausgesucht. Die Krimis um die beiden Ermittler oder noch mehr sogar der Navajo Police. So, aber ich werde das jetzt immer Navajo aussprechen ich glaube, das ist auch legitim. Also es geht um zwei Ermittler, die zu den sogenannten Natives oder Natives American oder First Nations gehören. Also man sagt ja Indianer nicht mehr, das ist ja auch wirklich unangemessen. Einer ist der legendäre Lieutenant, so wird er auch genannt, Joe Liebhorn. Das ist ein älterer, erfahrener Kriminalist, Ermittler, ein sehr intellektueller und gebildeter Mensch. Und er ist ein Fan von Landkarten. Da hat man ja schon so ein bisschen Landschaft und Natur, die er bei seinen Ermittlungen auch einsetzt. Und Jim Shee ist sein Kollege, der ist viel jünger, viel impulsiver und vor allen Dingen ist er weniger an die Welt der Weißen angepasst. Er lebt noch in seinem Wohnwagen, während Liebhorn schon ein Haus hat. Und es gibt mittlerweile 18 Krimis von Hillerman und es kann auch nicht mehr geben. Er ist mittlerweile verstorben und 17 auf Deutsch. Und seine Tochter führt die Reihe jetzt fort. Da gibt es bisher 10 Titel und noch keine Übersetzung. Ich kann dazu also auch gar kein Urteil abgeben. Im Verlaufe dieser Reihe, also man kommt den Figuren nah, man leidet mit ihnen, man fühlt mit ihnen. Liebhorn verliert seine Frau Emma an den Krebs. Jim Shee ist verliebt in eine Anwältin namens Janet Pete. Aber diese Beziehung, die waren schon verlobt, die geht in die Brüche, weil sie einfach aus so verschiedenen Welten kommen. Janet Pete ist halt in der Upper Society von Washington etabliert und er ist einfach ein einfacher Mensch, der sich sehr stark an die Rituale seines Volkes hält. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Also ich kann jetzt nicht die ganzen Inhalte der 17 Krimis erzählen. Ich will nur zwei Dinge hervorheben. Was Hillermans Anliegen ist, ist wirklich die Kultur der Navajo den Lesern einfach nahezubringen, als nichts Exotisches. Für uns ist das ja vielleicht und für die Weißen ist das ja was Exotisches und irgendwas Folkloristisches, aber für diese Menschen ist das ja Lebensrealität. Auch ihre Zeremonien, auch ihre Heilzeremonien, ihre Mythen und ihre Legenden, das ist ja Teil der Lebenspraxis, der vielleicht aussterbenden Lebenspraxis, weil die Leute ja teilweise damit gar nichts mehr anzufangen wissen. Und weil das so ist, haben ihn die Navajo auch als ein Ehren-Navajo sozusagen anerkannt. Er hat auch selber in dem Stamm oder bei den Leuten, also bei der Nation sagt man ja, nicht mehr Stamm, sondern bei der Nation, hat er sogar eine Art Ehrentitel bekommen, weil selbst die jungen Leute dort begeistert sind und selber zum ersten Mal konfrontiert werden mit diesen Mythen und mit diesen Zeremonien, die teilweise gar nicht mehr kennen. Und ganz große Rolle spielt halt auch die Landschaft. Also diese Bücher bestehen zu einem großen Teil auch als Landschaftsbeschreibungen. Hervorragende Landschaftsbeschreibungen. Man kann sich diese Landschaft zwischen Utah und Arizona, wo das spielt, sehr gut vorstellen. Diese Sonnenuntergänge, wie die Berge, die Farben wechseln, das Farbspiel der Wolken und so weiter. Also das ist schon große Klasse und die Landschaft gehört mit dazu. Also die Landschaft spielt sozusagen auch eine Rolle. Und da hat Hillerman in einem Interview selber was gesagt. Mir war immer wichtig, dass man beim Lesen auch die Weite, die Größe und die Leere dieser Landschaften spürt. Ich liebe diese Gebirge des Westens, diese trockenen Hochebenen. Den Navajo sind sie heilig. Darum nimmt diese Region auch so viel Platz in meinen Romanen ein. Und selbst die Umweltzerstörung spielt immer wieder eine große Rolle, beispielsweise der Uranbergbau und seine Folgen für Mensch und Umwelt und Tier. Natürlich Öl, 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 Öl. Wenn Öl ist, dann sind die Weißen ja reinweg verrückt. Oder in dunkle Winde geht's auch um den Goldabbau, in klagender Wind, um den Goldabbau. Und da heißt es, wo immer die Bilagana, das sind die Weißen, Gold vermuten, zerstören sie alles und jedes um dessen Willen. Sie reißen unserer Mutter Erde tiefe Wunden und durchbrechen den Kreislauf allen Lebens. Das ist also auch eine große Kritik, die man hier sieht an der Zerstörung auch selbst dieser Umwelt in den Reservaten. Wenn Öl gefunden wird und Gold gefunden wird und Uran gefunden wird, dann gibt es keine Grenzen mehr. Hauptsache, der Profit stimmt. Also es ist schon wirklich ein bisschen, also unsere angeblich christliche Wohlstandsbarbarei, also dieser Begriff, ich glaube, der trifft da schon ganz gut. Und ganz zum Schluss würde ich jetzt gerne enden mit einer Naturbeschreibung. Dann haben wir nochmal den Bogen. Aber vorher nochmal, also schönen Dank an uns drei, mache ich jetzt einmal mal. Und Jim Chi ist es jetzt hier, der Jim Chi, er atmete tief durch und hatte jetzt erst Augen für die ihn umgebende Landschaft. Das helle, strahlende Gelbgrün von Espen mischte sich hier in den höheren Lagen mit dem Dunkelgrün der Tannen und Fichten und wurde weiter unten abgelöst von beinahe düsterem Schwarzgrün des Wacholders und der Nusskiefer, das schließlich überging in die blassbräunlich gefärbte Weite des Graslands. Nach Osten zu warf die gezackte Felskante der Chaco Mesa schon erste dunkle Schatten. Im Süden thronte, im bläulichen Dunst nur undeutlich zu erkennen, majestätisch der San Mateo, noch überragt von der Spitze des Zozil, des heiligen Türkisberges. Also ein Eindruck von den Naturbeschreibungen bei Tony Hillerman. Wirklich eine große Empfehlung, kann ich sehr empfehlen, die wirklich alle zu lesen. Also, dann haben wir es heute geschafft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich sage mal tschüss.
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 Perfekt.
Sehr gut. Sehr gut. Hast du Ach, Quatsch. Ich habe auch von